Ja, guten Morgen. Wir sind auf der Seite 177. Das heißt, eigentlich sind wir auf der Seite 176. Aber das ist so ein längerer Text nur über Wagner, den er eben einerseits liebt und andererseits also meint, es geht nicht. Das möchte ich einfach überschlagen. Und dann fangen wir an auf der Seite 177 mit dem oberen Text in Kürze. Es wird die ganze Zeit sonst ums Glauben oder so etwas gehen. Vorweg noch eine, wollte ich schon zur Ansicht stellen, merkwürdigerweise hat sich die Verwaltung schon für heute gedacht, dass sie da die Benotung haben möchte. Die wird also verteilt, wenn ein paar mehr gekommen sind. Und darf ich Sie dann bitten, den Zettel hinterher hochzubringen, weil ich ja weg muss zum Zug. Ja, wenn man da einfach mal schaut, dass dann jeder sich da ein Zettel nehmen kann und da werden noch welche kommen, deswegen die kriegen dann die Zettel dann noch nach. Und das andere ist eine Ankündigung. In der letzten Februarwoche gibt es wieder ein Seminar von mir in der Schwabenakademie Irsee. Im letzten Jahr war das über das Glück. Das geht immer Freitagmittag los bis Sonntag. Beim nächsten Mal werde ich Flyer haben. Die haben die noch nicht fertig gebracht und haben sie auch entschuldigt. Das geht Freitagabend los da und geht bis Sonntagmittag Thema Liebe. Die Liebe, was ist das und wo gehört es hin in ihren Dimensionen? Ich wollte das nur schon mal sagen, weil manche ja für sich selbst oder auch für Freunde dann wissen, ob sie da was disponieren sollen oder nicht. Also das erste Wochenende im Februar ist das. Dabei Kaufbeuren, also in Kloster Irsee. Wir fangen jetzt also da einfach an. Er spricht also da über Wagner, dass er ihn einerseits liebt und verehrt und andererseits eben feststellt, dass in ihm jetzt, dass er sagt, beim Künstler ist das Problem, dass er zugleich so schauspielerhaft ist, was bei ihm ja einen negativen Begriff hat, genau wie es ja eben Theater in einem positiven und in einem negativen Begriff gibt. Und das muss man hier sehen und das nimmt er nochmal auf der Seite 177 oben, wo wir jetzt einsteigen. Sagt der Philosoph, bisher Wissenschaftlichkeit, Stellung zur Religion und Politik erwähnt, höherer Begriff der Kunst. Ob der Mensch sich so fernstellen kann von den anderen Menschen, um an ihnen zu gestalten und dann der Hinweis darauf, sich selbst gestalten. Der Einsiedler, der bisherige Künstler, als der kleine Vollender an einem Stoff und dazu gehört aber, meint er, die Rangfolge der höheren Menschen, welche erstmal dargestellt werden muss. Das ist ein Gedanke, der Mensch reicht nicht für den Menschen, wir brauchen den Übermenschen und wie komme ich zu dem hin? Deswegen finde ich, ist das auch nicht so wichtig, das hat man schon ein paar Mal gehabt, während im Folgenden geht es jetzt immer um die Frage der Wahrheit, des Erkennens und der Macht und da finde ich, ist einiges drin. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit kommen werden vielleicht. Das Urteilen ist unser ältester Glaube, unser gewohntestes für wahr und für unwahr halten. Also Urteilen ist klar. Ich mache eine Behauptung, stelle ich auf. Und diese Behauptung steht dann unter der Frage, ist sie wahr oder falsch? Und wichtig ist jetzt hier, was meint er mit Glaube? Ich schlage vor, aber eben, da können wir ja drüber reden, dass hier der philosophische Glaube gemeint ist, im Sinn von etwa also Karl Jaspers mit seinem Büchlein über den philosophischen Glauben. Das heißt, Glauben ist hier nicht als nicht bloßes Vermuten, aber es ist auch nicht religiöser Glaube, sondern ich würde vorschlagen, das zu definieren als die Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Die Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Dann leuchtet sofort ein, dass bei Heidegger würde das heißen, das Als, das hermeneutische Als. Was mir begegnet und was ich sehe, das sehe ich und das begegnet mir als etwas. Als, das geht schon los als Farbe oder als Ton. Es geht mir auf als interessant oder als langweilig, als bedrohlich oder erfreulich oder wie auch immer. Also die Weise, unter der ich das sehe, aber vorweg schon, dass ich es überhaupt als solches sehe. zum Beispiel, dass wir eben sagen, ich mache Punkt, Punkt, Komma, Strich, dass das ein Mondgesicht ist. Nicht? Das heißt ja schon dieses Als, die Frage ist, wie lese ich das, wie das ist, die Franzosen sagen auch Lektüre, Lesart, die dabei herausspringt. Und insofern sagt er jetzt hier, das Urteilen ist also ein Glaube. Wir kommen zu einem Urteil nur, indem wir etwas als etwas interpretieren. Da sehe ich gar nicht, was da an Widerspruch erstmal sein soll. Das ist richtig so. Was jetzt heißt, dass das unser ältester Glaube ist, das weiß ich wieder nicht. Ich will eben sagen, das ist unverdenklich. Wir wissen gar nicht, wo das angefangen hat. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Wenn man urteilt, urteilt man in diesem Sinn des Als. Ich nehme etwas als etwas. Ich glaube, da ist, Sie rühren sich ja einfach, wenn Sie was einwenden oder nachfragen wollen. Und jetzt geht das jetzt im Folgenden weiter. Im Urteil liegt unser ältester Glaube vor. In allem Urteilen gibt es ein Fürwahrhalten oder Fürunwahrhalten, ein Behaupten oder Leugnen, eine Gewissheit, dass etwas so und nicht anders ist, ein Glaube, hier wirklich erkannt zu haben, was wird in allen Urteilen als wahr geglaubt. Das stimmt, also es geht um die Wahrheit. Das ist das, weswegen von Anfang an Plato und Aristoteles gesagt hat, der eigentliche Ort der Wahrheit ist im Urteil. In den Sinneseindrücken, da wird nicht geurteilt, da gibt es keine Wahrheit. Ich sehe etwas, zum Beispiel einen schief ins Wasser gestellten Stab und der sieht ausgebrochen. Solange ich kein Urteil mache, geht es gar nicht um Wahrheit oder Falschheit, sondern ich sehe, was ich sehe. Fertig. Und erst wenn ich dann ein Urteil daraus mache und sage, der Stab ist gebrochen, dann ist eben die Frage, stimmt das oder habe ich mich da getäuscht? Also das geschieht nicht bei der bloßen Wahrnehmung, sondern erst im Urteil. Und deswegen wird klassischerweise gesagt, der eigentliche Ort der Wahrheit ist im Urteil. Das schließt auch das Erkennen ab deswegen. Denn Wahrheit, haben wir ja gesagt, ist das Sich-Zeigen der Wirklichkeit, das Dasein der Wirklichkeit. Und dieses Abschluss, ein Abschluss dieses Sich-Zeigens geschieht seitens dessen, dem es sich zeigt, im Urteil. Indem er so, das nannten die mittelalterlichen Autoren Verbum Internum und sagen, so geht eigentlich die Sprache los. Ich gucke dorthin und sage mir unausdrücklich, das ist ein Baum. Das ist so das simpelste Beispiel, was er macht.
Und das könnte doch ein Urteil sein, wenn ich also feststelle, dass ich auch mein Zustand zum Beispiel ist noch nicht die ganze Wahrheit.
So ist es.
Weil das ist ja auch sehr
wichtig. Ja. Das ist noch wichtig, dass nicht die ganze ist.
Ja, auch ein Urteil.
Ja, ja.
Und dann, ja.
Und wenn ich Urteil habe, dann bin ich da. Das heißt ja nicht, dass da nicht noch weitere Urteile folgen, aber erst im Urteil ist die Wahrheit da, sagt also diese Tradition. Und da schließe ich mich ihm an. Da ist erstmal noch kein Gegenbegriff. Im Folgenden will er jetzt ja nun anlegen, was heißt nun ein Urteil? Ein Urteil heißt, dass von einem Subjekt etwas prädiziert wird. Deswegen gehört zum Urteil also dieses Ist und das Sein in irgendeiner Form. Und dann gibt es eben erstmal ein Subjekt und von diesem Subjekt wird etwas ausgesagt. Und das nennt man Prädikate. Und deswegen kommt jetzt ja bei ihm hier die nächste Frage, was sind Prädikate? Und jetzt kommt es, worauf er hinaus will eigentlich. Wir haben Veränderungen an uns nicht als solche genommen, sondern als ein an sich, das uns fremd ist, das wir nur wahrnehmen. Und wir haben es nicht als ein Geschehen, sondern als ein Sein gesetzt, als Eigenschaft und ein Wesen hinzuerfunden, an dem sie haften. Das heißt, wir haben die Wirkung als Wirkung angesetzt und das Wirkende als Seiendes. Das ist also sein Gedanke. Jetzt müssen wir gucken, was er damit meint. Also er will sagen, wir machen irgendeine Wahrnehmung, von der sagen wir gleich, und das will er eben bestreiten, sagen wir gleich, das ist ein Etwas außer uns, das auf uns wirkt. Und da sagt er, kann man das denn so einfach sagen? So, man müsste erstmal, meint er offenbar, man muss erstmal davon ausgehen, dass ich jetzt in einem Zustand bin, in dem ich sage, ich sehe da etwas, aber tatsächlich kann man sich ja fragen, ist da wirklich ein Baum oder träume ich den Baum oder so? Also das wären ja Fragen, die man dann auch stellen kann. Darum sagte ich, gehe erstmal zurück auf diese Änderung an mir. An mir ändert sich was, denn ich habe vorher den Baum nicht gesehen, jetzt sehe ich ihn. Also das ist das, was er sagen will. Und jetzt nehmen wir diese Veränderung nicht als Veränderungen von uns. Das heißt, ich habe mich geändert von dem, der einen Baum sieht, der keinen Baum sieht und, oder der einen Baum sieht. Und wir sagen immer, der Baum ist an sich da draußen. Uns fremd, wir nehmen ihn nur wahr. Wahrnehmen ist ja ein schönes Wort, ich darf nochmal erinnern, das heißt, kommt nicht von Wahrheit in dem Fall, sondern von Wahren, Hüten. Sie können öfter lesen in philosophischen Artikeln, dass da Wahr minus Nehmen geschrieben wird, wo dann der Autor oder die Autorin darauf hinweisen will, dass das eben mit Wahrheit was zu tun hat. Das stimmt aber nicht, sondern wir haben eben zwei Wurzeln im Deutschen. Wir haben das Wort für Gewahrsam, und Waren, da heißt Waren hüten, in Ordnung nehmen. So nimmt also ein Anwalt die Rechte seines Klienten wahr oder so. Das heißt nicht, er guckt die an, sondern er sorgt dafür, dass die beachtet werden und dass der Klient sein Recht kriegt. Also wir sehen das dann draußen. Das ist das Erste. Zweitens nehmen wir das nicht als ein Geschehen, sondern als ein Sein, als eine Eigenschaft. Das, was wahrscheinlich vielen am nächsten hierzu einfällt, ist tatsächlich die Sicht der Buddhisten auf die Welt. Die würden ja auch so etwas sagen. Es gibt eigentlich keine Substanzen, schon gar kein Ich, sondern es gibt nur die Übergänge. Das ist eigentlich nur, was da ist. Und deswegen, das ist dann wird es schließlich postmodern, es gibt kein Wesen, das hinzu erfinden ist, sondern es gibt eben nur diese Einzelstücke. Von Stücken ist da die Rede, die wahrgenommen werden. Während hier sagen wir, dass es da etwas gibt, ein beständiges, eben eine Substanz, an der diese Eigenschaften haften, die dann bleibend sind. Und da hat ja dann das Wort Wesen ja auch diese doppelte Bedeutung. Wesen nenne ich ein Einzelnes, ein Lebewesen zum Beispiel, ein Staatswesen. Und auf der anderen Seite ist Wesen ein Wort für Was-Sein. Essentia, die haben die doppelte Bedeutung von Usia dann im Griechischen. Deswegen spricht Aristoteles von zwei Usiae, die es gibt. Eben dieses Allgemeine des Wesens, das Menschsein oder die Menschheit, wie Kant noch sagt, auf der einen Seite. Und andererseits den einzelnen Menschen. Ich darf da gerade dazwischendurch nur mal sagen, Sie haben schon, dann gebe ich nur Ihnen. Ja, aber das muss, es tut mir leid. Es ist ja nicht mein Gefühl. Also, aber auch noch in dieser Formulierung ist der Begriff Wirkung willkürlich, denn von jenen Veränderungen, die an uns vorgehen und von denen wir bestimmt glauben, nicht selbst die Ursachen zu sein, schließen wir nur, dass sie Wirkungen sein müssen, nach dem Schluss, zu jeder Veränderung gehört ein Urheber. Aber dieser Schluss ist schon Mythologie. Und da frage ich mich einfach, also behaupten kann man ja alles Mögliche, sollte doch mal wenigstens irgendeinen Beweis dafür bringen. Warum ist das Mythologie, dass wir unmittelbar einsichtig finden, dass alles, was ist, einen Grund, eine Ursache, ein Woher hat? Wir sind einfach davon überzeugt, dass von nichts nichts kommt.
Aber da könnte man ja dann dazu stimmen, dass das Wirkende und das Wirken ja doch, man soll es gar nicht auseinanderzerren.
So ist es, die gehören.
Ja, da wäre es ja dann stimmig.
Naja, nur heißt jetzt, wenn ich es nicht auseinanderzerren darf, dass ich es identisch setzen muss? Das ist eben, meine ich jetzt gerade nochmal, der Unterschied, dass da schon noch zu fragen ist, wo kommt jetzt was her oder woher gibt es sich. Also wenn er da sagt, zu jeder Veränderung gehört ein Urheber, das finde ich ist ein grundsätzlicher Satz und den halte ich für evident. Und das kann man gar nicht beweisen, weil ja Dinge, die evident sind, nicht bewiesen werden können. Denn beweisen heißt ja, etwas Nicht-Evidentes auf evidente Weise zurückführen auf etwas Evidentes. Wenn etwas schon evident ist, kann ich es nicht beweisen. Da hatten wir doch schon mal davon gesprochen, oder? Von dem Carroll, also der von der Alice in Wonderland, wo er die Geschichte von Achill und der Schildkröte in einem zweiten Teil weitererzählt. Oder haben wir es nicht? Dann bringe ich es nochmal in Erinnerung. Also das eine ist ja diese berühmte Geschichte, dass da der Achill der Schildkröte 100 Meter Vorsprung gibt und doppelt so schnell ist wie die Schildkröte. Und dann wird behauptet, er erreicht die Schildkröte nie. Und das wird wissenschaftlich mit diesem Trick gemacht, dass ich anstatt also zu gucken, wie das geht, es in Einzelabschnitte zerlege und sage, wenn der Achill 100 Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 50 gelaufen. Wenn der Achill 50 läuft, ist die Schildkröte 25 gelaufen. Wenn dann der Achill 25 gelaufen ist, ist die 12,5. Das heißt, ich mache eine Grenzbetrachtung 200, sodass ich bei 1 plus 1,5 plus 1 Viertel und so weiter kommen Sie nie bis zur 2. Wenn Sie das also malen, gibt es also dann eben diese sogenannte Asymptote, wie das heißt. Es wird immer näher, erreicht es aber nie. Sodass die Sache ganz schlicht so heißen muss, wenn man das durchschaut, bis zum Punkt 200 überholt er sie nicht. Und das kann ich dann wissenschaftlich so formulieren, dass es so klingt, dass die Leute ganz bekloppt sich vorkommen und sagen tatsächlich, der erreicht nie. Einfach, weil man auf den Trick reinfällt. Ich habe das meinen Studenten immer in der Gotteslehre als Beispiel erzählt. Denn da merkt man es nicht so. Hier merkt man sofort, ich muss ja den Achill nur 300 Meter laufen lassen. Und dann ist die Schildkröte 150 gelaufen. Da hat er sie schon 50 Meter überholt. Also das sieht jeder. Nicht? Während wenn ich fixiert bin, weil das so wissenschaftlich klingt, auf die große bloße Grenzbetrachtung und zähle also jetzt 100 plus 50 plus 25 und so, dann merke ich gar nicht, dass ich bis ins Unendliche weiterzähle, weil ich mir vorher diesen Maulkorb umgehängt habe und komme eben nicht zu 200. Das ist also diese bekannte Geschichte mit Achill und der Schildkröte. Jetzt hat der Carroll noch eine fortgesetzte Geschichte erzählt. Und die ist jetzt hier interessant. Er hat nämlich gesagt, der Achill hat also die Schildkröte eingeholt und sitzt jetzt auf der Schildkröte. Und die Schildkröte sagt jetzt, du, ich habe ein Problem. Also wenn ich zum Beispiel den Satz nehme, erster Obersatz, alle Menschen sind sterblich. Zweiter Obersatz, Achill, also Sokrates ist ein Mensch. Und dann kommt daraus, Sokrates ist sterblich. Und jetzt sagt die Schildkröte, also mein Problem ist folgendes. Ich sehe das ein, das gebe ich zu, das gebe ich auch zu. Keine Beschwernis. Du musst mir aber jetzt noch beweisen, dass aus 1 und 2 wirklich 3 folgt. Und dann ist der Achill so blöd und fällt drauf rein und sagt, also gut, wir führen noch einen vierten Satz ein, der heißt eben, wenn 1 und 2 angenommen sind, dann gilt 3. Dann sagt er, ja wunderbar, aber jetzt musst du mir noch eigentlich nur noch zeigen und beweisen, dass dieser aus dem vierten Satz das also dann folgt, was hier kommt. Und dann haben Sie hier genauso eine Endlosigkeit, die nie zum Ergebnis kommt. Und was ist hier der Fehler? Den machen gescheitere Leute, dass die zum Beispiel sagen, wie Hans Albert also in Marburg, in Darmstadt, der eben sagt, ich muss alles beweisen. Ich muss alles beweisen, sagt er. Und daraus ist dann sein berühmtes Trilemma gefolgt, dass er sagt, wenn ich alles beweisen muss, dann gibt es keine Letzteinsicht, denn entweder werde ich zirkulär oder es geht endlos weiter oder ich breche willkürlich ab. Das ist das berühmte Trilemma. Und ich habe immer wieder Kollegen getroffen, die ganz erschreckt und beeindruckt waren von dieser Lähmung durch das Trilemma vom Kollegen Albert. Wie heißt die einfache Antwort? Sätze, die einsichtig sind, kann ich nicht. Ich muss nicht alles beweisen, sondern ich muss nur beweisen, was nicht einsichtig ist. Und dann heißt beweisen, was ich eben gesagt habe, ein uneinsichtiges auf einsichtige Weise zurückführen auf einsichtiges. Dasselbe können Sie haben, wenn Sie jetzt von Grund reden, zum Beispiel Russell. Der ist also so stolz ist er, dass er sagt, dass er schon als Jugendlicher gesehen hat, Gott erklärt die Welt nicht, denn ich kann ja nochmal fragen, wer hat Gott geschaffen? Daraus wird dann die Folgerung gemacht, alles was ist, muss eine Ursache haben. Wenn ich sage, alles was ist, muss eine Ursache haben, komme ich in dasselbe Trilemma wie bei dem Satz, alles muss ich begründen. Wenn ich aber sage, Ursache haben nur Dinge, die nicht Grund ihrer selbst sind. Denn Ursache seiner selbst kann man nicht sein. Ursache ist definiert, Causa, als etwas, was ein mögliches wirklich macht. Das ist die Definition für Ursache. Etwas, was ein mögliches wirklich macht. Da gibt es dann die berühmten vier Ursachen von Aristoteles. Zwei äußere, die Wirkursache, also der Künstler, der da das Bild macht. Und das Ziel, das ist für die Alten die erste Ursache, das Ziel, wozu er das überhaupt macht, warum er überhaupt dazu kommt, das zu machen, sei es, dass er berühmt werden will, dass er einen Orden kriegen will vom Zar oder wie auch immer. Jedenfalls gibt es diese beiden äußeren Ursachen, Wirkursache und Zielursache, also das wodurch und das weswegen, um es so kurz auszudrücken, wie das dann Seneca macht. Und dann zwei innere Ursachen. Und da ist das eine der Stoff, das woraus, das Material, also bei der Statue die Bronze. Und wenn ich nicht das nehme, dann ist die andere, die letzte Ursache, die jetzt noch fehlt, das nennt man die Formursache, das in quo oder so, ich sage lieber das was. Das, womit festgelegt wird, nicht der äußere Umriss, sondern was etwas ist, also Reiterstandbild. Das ist das klassische Bild, woran das immer gezeigt wird, also Reiterstandbild. Der Hersteller ist entweder die Gießerei oder der Künstler. Das allererste ist das Wozu, warum man sowas überhaupt anfängt zu machen. Dann das Material, Bronze. Und das vierte ist das Genus oder die Sorte Reiterstandbild. Das Was, würde ich sagen. Das sind also die vier Ursachen. Und später kommt noch eine fünfte dazu, das ist die Exemplarursache. Dass ich, wonach mache ich das? Das ist bei diesem Standbilder an der Neva, ist es halt der Zar Peter. In der Bibel kommt das vor, das heißt, mach alles so, wie ich dir da im Himmel gezeigt habe, so musst du dein Bundeszelt bauen da in der Wüste. Exemplarursache ist die fünfte. Aber klassischerweise waren es die vier beim Aristoteles, das andere kommt ein bisschen später erst. So, wenn ich nun behaupte, alles muss eine Ursache haben, dann geht das nicht. Jetzt, aber was ist Grund? Grund ist etwas, wodurch etwas sich ist oder erklärt. Und das nennt man eben nicht Ursache. Leider hat Descartes schlampig geredet und hat gesagt, Gott ist die Ursache seiner selbst, causa sui, und das hat dann Spinoza aufgenommen und deswegen ist das dann in der Neuzeit der philosophische Gottesname geworden, causa sui. Ein mittelalterlicher Autor hätte gesagt, wie kann man so einen Blödsinn reden? Es gibt tatsächlich bei Thomas in der Summe die Rede von causa sui, das ist aber an den meisten Stellen, muss man da causa mit langem A lesen, das ist ein Ablativ. Und dann heißt causa sui seinetwegen und ist die Übersetzung von Aristoteles. Aristoteles sagt, der freie Mann ist um seiner selbst willen da. Sklave ist ein Mittel für andere. Die Griechen nannten die Sklaven andrapodon, das Mannsfüßige. Die sind ein Mittel für was anderes und der freie ist seiner selbst willen. Hautu heneca, seinetwegen. Und das heißt, im Lateinischen ist das causa mit Ablativ, dann sui causa, er ist seinetwegen da. Das ist an vielen Stellen bei Thomas so. Aber es gibt tatsächlich in der Summe 4, 5 Stellen, wo er tatsächlich den Nominativ nimmt. Und dann nennt er den freien Menschen so, aber dann tut er immer einen dazu wie quodamodo, quasi oder so, also gewissermaßen. Und dann will er darauf abzielen, dass wenn wir etwas tun, wir uns zu dem machen, was wir hinterher sind. Also wenn ich anfange zu stehlen und habe 5, 6, 7 Mal gestohlen, dann habe ich mich zum Dieb gemacht. Freiheit als Selbstbestimmung. Und das nennt er dann auch nochmal causa sui, aber immer mit quodamodo dazu. Weil ich ein bisschen eben, wir sind die Hauptautoren des Buchs, das wir schreiben. Da schreiben natürlich andere mit, die Eltern, die Geschwister, die Kollegen und alle Mögliche und das Wetter auch und so. Wir sind aber der Hauptautor des Buchs, das wir schreiben.
Man könnte aber trotzdem sagen, gerade bei dem Beispiel, dass unter Umständen, wenn ich 10 Mal stehle, dass ich vielleicht das Selbstsein ja noch nicht erreicht habe. Dass man, also
das wäre eine Möglichkeit, das so zu formulieren. Stimmt auch. Also wir sollen ja eigentlich wir selbst werden. Das ist schon richtig. Nur ist es doch eben so, ich mache mich dann zu dem. Also Rana pflegte zu sagen, wenn die Seele sich ausgezeugt hat, dann ist das der Tod. Dann kann der Tod kommen. Also so von Heidegger her, dass der Tod also diese Selbstvollendung ist. Also aus diesem Gedanken, erst wenn ich ende, kann ich mich vollenden. Da verweise ich ja immer auf da schlechte Barockmusik, wie immer nochmal ein Dildum kommt oder so und deswegen kein wirkliches Ende ist. Aber an sich soll ich mich zu dem machen, der ich dann am Ende bin, eigentlich der ich sein soll, nicht? Werde der du bist. Aber wenn ich es so mache, dass ich es falsch mache, erreiche ich mein Selbst nicht, völlig zugestimmt. Aber was ich eben erreiche, ist dann eben dieses neue Selbst stattdessen, dieses Bruchstück, in dem ich dann existiere als Verewigter, wie die alte Sprache gesagt hat. Ein schönes Wort für die Toten, nicht die Verewigten. Dann bin ich eben endgültig der ich dann mich selbst, zu dem ich mich selber gemacht habe. In ja, diesem Widerspruch.
Als Vorstufe gibt es ja eben, dass ich ja Dinge tue und erlebe, wo ich noch nicht selbst bin.
So ist es.
Ja, also das
ja, ich bin es schon immer, aber eben noch nicht reflektiert. Der Punkt ist ja, dass ich schon bin. So ist es. Das ist einfach. Ja. So ist es. Ja.
Das gibt es ja auch.
Das gehört hin.
Bin ich am Wesentlichen dran.
Ja.
Dann
ja.
Hat das ja auch wieder Folgen.
So ist es.
Und das zu sehen, gehört dann zur Selbstbildung dazu.
Das muss sein. Und eben, und jetzt gucken wir das wieder bei ihm wieder an, dass ich jetzt hier sagen würde, wenn das alles da jetzt hineingehört, dann bleibe ich doch dabei zu sagen, Wirken und Wirkender gehört zusammen. Aber gehört ist nicht einfach identisch. Ich bin nicht einfach meine Wirkung, sondern das, was an mir und was dort rauskommt, ist meine Wirkung. Aber von mir als Wirkendem und dem, was dort herauskommt, das ist schon nochmal zu unterscheiden. Also ich trenne nicht, würde ich ihm antworten in der Disputation, sondern ich würde auch nicht unterscheiden. Es ist also unvermischt und ungetrennt. Das ist ja eine berühmte Formel vom Konzil über die Gottheit und Menschheit Jesu Christi. Dass dort die Gottheit und die Menschheit unvermischt und ungetrennt sind. Und genau diese Form des unvermischt und ungetrennt wäre auch was, was dann hier hingehören würde. Also ich mache nicht wen anders, sondern mich zu dem, der ich bin. Und das Erschreckende dabei ist ja, dass wir uns zwar nicht selber beglücken können, aber dass nur wir selbst uns zerstören können. Also dass niemand für jeden und jeden von uns so gefährlich ist wie er selbst. Wenn ich ein Versprechen gebe, kann nur ich es brechen und nicht jemand anders. Also das, tatsächlich von dort her, wir von niemandem eigentlich so auf der Hut sein müssen wie vor uns selbst. Denn ein anderer kann mich umbringen und entwürdigen und allem, aber er kann nicht meine Seele zerstören. Und deswegen kann ja dann Sokrates den Sophisten nötigen zu der Zustimmung, dass Unrecht tun schlimmer ist als Unrecht erleiden. Weil man beim Unrecht tun sich selbst kaputt macht. Und zwar wirklich das Selbst. Während den anderen kann ich natürlich entwürdigen, ich kann ihn foltern, ich kann ihn abschlachten, ich kann alles Mögliche mit ihm machen, wie dauernd in der Welt passiert. Das ist ja leider so. Aber so unmittelbar an das Selbst ran kommt der Henker nicht an die Opfer, sondern nur an sich selbst. Und deswegen mein immer wieder erhobener Vorwurf bei der Rezension von so theologischen Dissertationen zu Auschwitz oder so, dass ich dort so gut wie nie gefunden habe, einen Hinweis auf diese Selbstzerstörung der Henker. Es ist immer so die Rede von dem fürchterlichen Leiden der Opfer und von den Ratten, die da in den Leichenbergen rumkrabbeln. Aber etwas zu sagen darüber, was diese Henker dort selber sich angetan haben, das klingt in vielen dieser Arbeiten nicht mal in einem Schatten an. Und das verwundert mich schon, wenn es theologische Arbeiten sind. Es geht ja nicht darum, zu entschuldigen. Überhaupt nicht. Sondern es geht nur darum, die ganze Wirklichkeit zu sehen, die dorthin gehört. Nicht, dass man das sich wirklich klar macht, dass eben tatsächlich wir am meisten vor uns selber auf der Hut zu sein hätten. Und da sehe ich gar nicht, dass das Mythologie ist, sondern das sieht man ein, finde ich. Das Bild, was er jetzt macht, ist natürlich wieder richtig, aber da hat er sich täuschen lassen, das stimmt. Er sagt jetzt, wenn ich sage, der Blitz leuchtet, so habe ich das Leuchten einmal als Tätigkeit und das andere Mal als Subjekt gesetzt. Also zum Geschehen ein Sein supponiert, welches mit dem Geschehen nicht eins ist, vielmehr bleibt, ist und nicht wird. Da ist was dran, klar, wenn ich sage, der Blitz leuchtet, dann habe ich den Blitz erstmal zu einem Subjekt gemacht. Die Frage ist, ob das jetzt schlechterdings verboten sein muss. Ist das, dass das unsere Bestimmungen sind, was wir zu einem Subjekt machen und was nicht, das ist wahr. Das ist, hängt an dem Standpunkt ab und warum nicht. Und da muss ich sehen, wenn auch, dass er hier Sein und Werden so auseinander nimmt, obwohl ihm ja selber dran liegt, das immer zusammenzubringen, nicht? Wundert mich hier. Warum soll Sein nicht, Werden ist auch ein Sein, so wie Sterben ein Leben ist. Sterben ist Leben. Obwohl wir das Wort Tod dafür auch nochmal benutzen. Das muss man ja auch gucken, was man da macht. Also, was ist Tod? Und wenn ich sage, der Todesvorgang, dann ist es Sterben und Sterben ist eine Lebensphase. Und deswegen ja mein Streit da immer um dieses Reden mit der Sterbehilfe, wo das Wort nicht mehr zu retten ist. Die haben sich es wegnehmen lassen und können selber nur noch also von Sterbebegleitung reden, was früher eigentlich Sterbehilfe hieß, weil Sterbehilfe jetzt nicht mehr heißt, jemand stirbt an meiner Hand, sondern durch meine Hand. Die haben sich einfach das Wort gekapert und dann ist es für die anderen nicht mehr da. Wenn es an sich dahin gehört, denn vor dem Hintergrund steht ja dieser, eines so meiner Lieblingszitate, deswegen, das ist ja schon gehört, des Öfteren diese Definition von Freundschaft, wenn Exupéry da eben schreibt an seinen jüdischen Freund im besetzten Frankreich, ich muss dir helfen dürfen zu leben. Das ist in meinen Augen die kürzeste Definition von Freundschaft und Humanität. Ich muss dir helfen dürfen zu leben. Und da Sterben eine Lebensphase ist, muss natürlich die Begleitung des Sterbenden eigentlich Sterbehilfe heißen. Hat es ja auch geheißen. Bis das Wort in Beschlag genommen wurde, manchmal mit Adjektiv aktiv noch dazu oder so, um es für töten zu verwenden. Und das hat sich jetzt so durchgesetzt, dass ich gerade an der Rezension von einem Buch da sitze, wo der erste Aufsatz von jemandem, der eben natürlich gegen im Sinne des Beschlusses da jetzt von unserem Parlament, wo das ja verboten ist, geschäftsmäßig da Sterbehilfe zu leisten, wo der erstmal das Wort Sterbehilfe von sich weist und das gar nicht gelten lassen will, sondern eben nur von Begleitung redet, weil er eben kapituliert vor dieser Umbeschreibung, die wir eben seit einer Weile von Jahren jetzt haben. Offenbar ist das halt nicht mehr rettbar. Das müsste man gucken. Also, er nimmt das jetzt so auseinander, dass ich hier tatsächlich, ich könnte auch sagen, nein, den Blitz gibt es gar nicht, das ist nicht ein Jemand, sondern das ist tatsächlich eben nur eine Auslösung von, und dabei leuchtet es, nicht? Da hat er recht, die Frage ist, ob er davon das jetzt auf uns anwenden kann. Und dann wären wir wieder beim Buddhismus, dass wir eben eigentlich nur aus diesen 5 Stücken des Anhangens bestehen und es das Selbst nicht gibt. Und das Ich, sondern das ist eine Täuschung. Und es gibt nur diese Phasen der Übergänge. Das Geschehen als Wirken anzusetzen und die Wirkung als Sein, das ist der doppelte Irrtum, wieso Irrtum? Oder Interpretation, ja, deren wir uns schuldig machen. Also zum Beispiel der Blitz leuchtet. Leuchten ist ein Zustand an uns, aber wir nehmen ihn nicht als Wirkung auf uns und sagen etwas Leuchtendes als ein an sich und suchen dazu einen Urheber, den Blitz. Wie gesagt, ohne jede Begründung, also ich bin natürlich nicht der Blitz, sondern ich nehme den Blitz wahr. Das ist doch so. Und deswegen ist es ja auch sinnvoll, wenn ich das nur träume, dass ich dann überlege, wie ich da zu dem Traum komme oder was da passiert ist, dass ich jetzt im Traum den Blitz sehe. Nicht? Darüber kann man nochmal reden. Aber so, also was soll's. Und deswegen reitet hier er dauernd auf etwas rum, wo man sich fragt, was versteht er denn unter Wahrheit, dass er davon Lüge immer reden will. Was kann allein Erkenntnis sein? Auslegung, nicht Erklärung. Wenn das so da steht, stimme ich ihm sogar zu. Ich sage, also alle Erkenntnis ist Auslegung, das hat er versucht zu umschreiben, denn wir können etwas, weil wir diese Fülle, die auf einen zukommt, müssen wir in irgendeiner Form ordnen. Und keine Auslegung kann sich aus den Daten allein als einzig mögliche erweisen. Weil ich kann jede Datenmenge unterschiedlich auslegen. Und dann muss man gucken, mit welchem Recht ich diese Perspektive wähle. Auch Perspektive finde ich, wir werden gleich drauf kommen, das ist ja sein Wort sonst dafür, finde ich überhaupt erstmal nicht so aufregend oder falsch, sondern das ist eben so. Wir gucken in Perspektiven. Mit Erklärung meint er dann hier, dass ich rein objektiv zeigen kann, dass es objektiv, also wirklich so ist. Und da kann man durchaus beibehalten und sagen, jede Erklärung ist auch wieder nochmal eine Auslegung.
Jetzt ist es so, dass zum Beispiel bei Theatertexten versucht wird, eben eine Geschichte zu erzählen, die nicht erklärend ist.
Also so ist
das
es.
Subjekt selbst, das geschehen wird.
Ja, ja.
Und jetzt nicht zugleich immer sagt, na, das ist, weil, was der Freud gesagt hat, der erklärt, dass was herkommt.
So.
Also man psychologisiert, dass die Gefahr beim Erklären ist natürlich, dass man schwer psychologisiert.
So
und dann
ist
man etwas von dem wirklichen So-Sein getrennt.
Ja.
Und das Drama findet eben im wirklichen So-Sein und nicht in der nachvollziehbaren
Erklärung
oder schon in der vorläufigen Erklärung eben auch nicht.
So ist es.
Man kann einen Schmerz erklären. Und dann fühlt sich der anders an, würde ich mal sagen.
So ist,
oder viel verheerender. Wie auch immer, wir können ja vieles über die Atombombe erzählen. Heute redet man schon wieder über den Atomkrieg, Dritter Weltkrieg und all solche Sachen.
So ist es.
Ganz gefährliche Worte.
Natürlich.
Da muss man aufpassen. Und keiner bedenkt wirklich, was das wirklich heißt. Das
heißt.
Als Erklärung.
So ist es.
Sondern als was die Menschen dann
genauso bleiben müssen. Also das Beispiel mit Theater gefällt mir sehr gut. Wir haben gerade am letzten Montag haben wir dann noch zusammengesessen, weil ich am nächsten Montag, also ja jetzt nächsten Montagabend, ist eine Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt mit einem dem Prammel, also einem Regisseur, Schauspielinhaber da. Und seinem Hauptdarsteller und dann ein Theologe und eine Literaturwissenschaftlerin und ich als Philosoph. Also werden wir genau über diese Dinge reden. Der Text ist da, der Text soll jetzt ausgelegt werden. Natürlich wird er ausgelegt, aber es wird nicht erklärt, es wird nicht psychologisiert. Nicht? Und was heißt das? Wie weit ist das Schein oder was ist das? Und dann gibt es ja diese bekannte Linie, dass man sagt, der Schauspieler lügt, er tut ja nur so, als ob, er spielt es nicht wirklich. Während ich sage, nein, das ist keine Lüge, Schein als Schein ist Erscheinung. Also wenn ein Schein als Schein gewusst wird, ist das Erscheinung. Ich kann ihn falsch lesen und dann idolisiere ich das Bild, wenn das dabei herausspringt. Das hat mir gestern da beim Balthasar, dass er sagt, diese Frage mit den Bildern, die Bilder zeigen und sind nicht, was sie zeigen. Das ist richtig, sie sind das Da dessen, was sie zeigen. So wie das Wort nicht der Gedanke ist, aber das Da des Gedankens. Und so wird also der Text wird eben nicht erklärt, sondern er wird ausgelegt auf verschiedene Weisen. Und deswegen gibt es nicht die eine Inszenierung oder die eine Auslegung, sondern es gibt viele, es gibt auch welche, die wirklich falsch sind. Und man kann nicht sagen, alles ist da möglich oder erlaubt, sondern es gibt falsche. Und da gehört natürlich dann auch dieser inzwischen ja längst bekannte Gedanke, dass der Autor nicht der beste Interpret ist von dem, was er da macht. Nicht? Das ist ja auch gewusst. Also, Auslegung ja und nicht Erklärung. Das finde ich okay. Nur muss man sich über die Auslegung nicht so aufregen. Dann gucken wir weiter. Oder wollten Sie was dazu noch sagen? Nee? Schauen wir weiter. Das nächste ist jetzt also eine Kraft, die wir uns nicht vorstellen können, wie die sogenannte rein mechanische Anziehungs- und Abstoßungskraft, ist ein leeres Wort und darf kein Bürgerrecht in der Wissenschaft haben, welche uns die Welt vorstellbar machen will, nichts weiter. Bitte?
Das geht auch ein bisschen in Richtung von Hegel mit der Eule der Minerva, dass man
So ist es. Erst hinterher ist da. Ja. Also das ist ja der Punkt, an dem mir so liegt. Gestern hatten wir das so ausgedrückt, dass ich sage, erst wenn alles zu Ende ist, ist es da. Und dann haben das, ja, einige haben gesagt, nee, das klingt also so etwas so traurig, zu traurig oder so. Sage ich, nein, bitte, das da müssen Sie genauso ernst nehmen wie das weg. Das Stück ist zu Ende, das Gedicht ist zu Ende. Aber erst wenn es zu Ende ist, ist es da. Es ist vorher, wird es, aber wirklich als Ganzes da ist es nur nach dem letzten Ton. Und so hatte ich dann ja gesagt, also zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern ist das Stück da, als Ganzes. So wie ihm, und dann kann der Hegel ihm sagen, erst dann, die Eule der Minerva fliegt am Abend. Erst dann ist es wirklich gegenwärtig, weil es dann ja erstmal angeeignet werden muss. Also es kommt auf mich zu und da bin ich außer mir. Und wenn ich dann wieder zu mir komme, kann bei mir ankommen, was vorher auf mich zugekommen ist. So habe ich das immer ausgedrückt. Und das ist so der Weg, in dem das läuft. Und dann muss man das nicht negativ erklären. Und so denke ich hier, was will er jetzt damit sagen, dass wir uns die mechanische Anziehung nicht vorstellen können? Ich kann damit eigentlich nur den Punkt verbinden, und dann fällt uns diese berühmte Geschichte ein von dem Nagel da, mit dem, dass wir nicht wissen, was es heißt, eine Fledermaus zu sein. Nicht? Das, natürlich kann ich mir das nicht vorstellen, was das heißt. Aber das muss ich mir ja noch nicht vorstellen. Vielleicht will er auch darauf hinweisen, dass tatsächlich bei den Vorsokratikern diese Anziehungs- und Abstoßenkraft ja zum Teil als Freundschaft und Feindschaft beschrieben wird. Also die versuchen das mythologisierend mit unseren Empfindungen zu füllen und reden von Freundschaft und Abstoßung zwischen den Kräften, zwischen den Magneten oder so etwas. Und das kann ich mir natürlich nicht vorstellen, sondern es ist rein mechanisch, das ist wahr. Was soll dann jetzt nur heißen, dass das jetzt in der, soll die Wissenschaft jetzt die Welt in welchem Sinn da vorstellen? Warum nicht? Die kann doch davon reden. Die kann es doch mathematisch ausdrücken.
Mit Anziehung, wenn man jetzt Schwerkraft gehört hat,
ja, so ist es.
Wenn man heute die Probleme sieht, da war kurz die Frage, was bei Arte, dass sie im Grunde genommen scheitern an der Erklärung der Schwerkraft.
Ja, ja, eben.
So ist es. Ja. Jetzt könnte man aber sagen, in der Kunst ist zumindest, also nehmen wir jetzt mal den Tänzer, zumindest schon ein Gespür für die Anziehung da, er kann sie erleben.
So ist es. So ist es.
Und das ist, es ist natürlich ein wahnsinnig komplexer Vorgang, etwas, was anzieht und zugleich aufrichtet.
Ja.
Ja.
Eben und zum,
alle, das kann in alle Perspektiven sein. Und da ist eben eine Schicht erreicht, wo eben auch die Grenze der Wissenschaft ist.
Ja, also das gibt ein Wort. Die können es nur berechnen. Und das andere eben, das gilt für den Sport und für den Tanz, also das hängen ja zusammen, nicht? Also ich denke dasselbe, dass man das auch am Reck und am Barren auch erleben kann. Genau, also diese Sache mit Schwerkraft und dergleichen.
Aber der Unterschied eben nur zum Muskel beim Sport ist, dass es durch die ästhetische Empfindung alleine schon erlebt
wird. So ist es.
Das ist der Unterschied.
Das,
Weil das
akzeptiert.
Der liegt ja trotzdem dran, jetzt, dass der Muskel das schafft, so einen Moment in der Höhe zu sein oder 2 Meter hoch oder so.
Ja.
Aber die ästhetische Empfindung geht anders schon um mit der Schwerkraft und verändert dadurch die Schwerkraft.
Das ist richtig, schon mit dem Flug, einfach der Flug.
Der Flug,
ja, ja.
Das ist dann Flug.
Ja, ja.
Der kann sogar geerdet sein, aber es ist ein Flug.
So ist es.
Man kann gut sitzen und trotzdem über diesen Flug.
Ja, so ist es.
Da, das ist dann eine andere Arbeit.
Ja, ja. Sehr schön, nicht? Das gehört schon noch mal mit dazu und das ist schon toll, dass das möglich ist. Also das ist, mit dem, dann kommt er wieder mit dem üblichen Schlusssatz dann, alles Geschehen ist aus Absicht, ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Im gewissen Sinn könnte man sagen, das ist einfach tautologisch, was soll's. Die Frage ist, ist das jetzt die innerste Bestimmung oder nicht? Wenn ich was will, will ich natürlich, dass das, was ich will, geschieht, dass ich das verwirkliche. Das ist einfach dasselbe. Das ist tautologisch. Also klar, wenn ich was, wenn ich eine Absicht habe, dann will ich die Absicht erreichen. Was soll's? Nicht? Ob es dann unbedingt jetzt die Macht sein muss, sondern ob, wie ich immer dann antworte, es gibt, ist wirklich meine letzte Absicht die Macht oder kann meine letzte Absicht nicht sein, die richtige Antwort zu geben? Also das ist doch auch nochmal ein Punkt. Wo ich sage, wieso lenkt er das sofort? Also wenn mich jemand nach dem Weg zum Bahnhof fragt und ich bin zum Glück in der Stadt, weiß Bescheid und kann nicht sagen, na, ich weiß es auch nicht, nicht? So, wenn ich das sagen kann, bin ich doch nicht auf dem Streben zur Macht, sondern ich bin froh, dass ich dem helfen kann. Und deswegen wäre das für mich eine so der deutlichsten Benennungen unseres Lebens. Eins meiner Bücher habe ich so genannt, das heißt zur Antwort berufen. Also ich denke, jeden Moment habe ich zu antworten auf eine Frage, die mir gestellt wird, von der Situation, von dem auch immer. Je nachdem, wie die Antwort heißt. Sie heißt Mitleid vielleicht, wenn es irgendein Schmerz ist oder Hilfe. Sie heißt mit Freude, wenn das irgendein Glück ist oder so, oder ein Zustimmen. Aber dass ich in jedem Moment versuche, die richtige Antwort zu geben. Dafür brauche ich natürlich, also muss ich sie können, also muss ich was lernen. Aber da muss man mir doch nicht einreden, dass es beim Lernen mir nur geht, um die Macht zu mehren, sondern die Möglichkeiten, gute Antworten zu geben. Das ist doch auch ein Grund. Also ein bisschen klingt das so wie nach dem alten Spruch, vom Geld reden nur die Leute, die keins haben, dass man immer von dem redet, was man nicht hat oder so. Und da sitzt da der arme, wirkungslose und wirkungsschwache Nietzsche rum und hat dann alles dauernd mit der Macht zu tun. Nicht? Dass man sagt, was soll das eigentlich? Also, wenn unser Ich uns das einzige Sein ist, nachdem wir alles sein, machen oder verstehen, sehr gut, dann ist der Zweifel sehr am Platz, ob hier nicht eine perspektivische Illusion vorliegt. Die scheinbare Einheit, in der wir in einer Horizontlinie alles, was sich zusammenschließt. Am Leitfaden des Leibes zeigt sich eine ungeheure Vielfachheit. Es ist methodisch erlaubt, das besser studierbare, reichere Phänomen zum Leitfaden für das Verständnis des Ärmeren zu machen. Endlich, gesetzt alles ist Werden, so ist Erkennen gewiss nur möglich aufgrund des Glaubens an Sein. So. Also. Dass die Einheit etwas ist, die wir eigentlich sehen müssen, das haben wir ihm zugegeben im Ganzen, weil wir gesagt haben, tatsächlich habe ich es mit einer Gesamtdeutung der vorliegenden Fakten zu tun. Und da muss man sagen, ich kann jede Art von Vielheit zusammenfassen und denken. Das ist ja tatsächlich die Sache, deswegen gehört das ja auch zu den sogenannten Transzendentalien, omne ens est unum. Das kann, also jede Vielfalt kann ich zusammendenken. Wenn ich zum Beispiel sage, die Einheit St. Georgen, oder hier jetzt eben die Hochschule hier, dann ist das ja eine ziemlich vielfältige Einheit. Aber es ist natürlich eine Einheit. Und wenn ich sage, ich bin eine Einheit, wir bestehen auch aus vielerlei. Also, dass man das immer noch mal zerlegen kann und dass es vielleicht da gar kein Ende gibt im Zerlegen. Die Atome heißen ja nur noch so, nicht? Sie sind ja auch also teilbar, nicht? Schon längst und seit langem. Was heißt da, ich glaube an das Sein, also ich lege es aus als ein Sein und was ist dagegen einzuwenden? Warum soll ich, wie denkt er Sein, wenn er es dem Werden gegenüberstellt? Ich behaupte, er macht das, was mich tatsächlich bekümmert, dass als Muster von Sein gedacht wird Holz und Steine. Und in so einem theologischen Überschlag erlaube ich mir zu sagen, das hängt mit der Erbsünde zusammen. Dass wir wirklich meinen, die eigentliche Wirklichkeit seien Holz und Steine, statt zu sagen, die eigentliche Wirklichkeit ist die Freiheit, die Person. In ihrem Ja oder Nein zu einem Sachverhalt, zu einem anderen Menschen oder so. Was ist da passiert? Und wenn wir zurückdenken, dass wir als Kinder angefangen haben, das ist ja das, was August Brunner immer so betont hat, was wir als erstes können, ist, dass wir Personalität in Materie erkennen können. Da begegnet uns ein Zellberg, ein Zellhaufen da, Mutter genannt, nicht? Und das Kind weiß, dass ihm hier Wohlwollen und Anerkennung begegnet. Das wird nicht, wie Husserl meint, konstruiert und erschlossen per Analogie, wenn ich selber lächle und dieses Gegenüber, dieses Körperwesen lächelt oder so, sondern es wird unmittelbar begriffen, Personalität in Materialität. während die Philosophen immer gemeint haben, ein bisschen neben zu Husserl. Das macht man hinterher, das muss man erst mal lernen und das ist schwierig. Und das Subjekt konstruiert das andere Subjekt. Nein, wir konstruieren da nichts, wir erkennen. Und das kann man dann durchaus Glauben nennen, ja, Glauben als eben diese Wahrnehmung, die Interpretation, das ist, deswegen heißt Erkennen anerkennen. Es kann nicht rein theoretisch gesehen werden. Und deswegen ist der menschliche Blick was anderes als der Blick der Kamera. Deswegen sehen wir ja auch nicht das, was die Kamera sieht, sondern es ist was anderes, was dort geschieht. Nämlich immer, es ist immer ein Glauben dabei, eine Interpretation, eine Anerkennung oder eine Verweigerung von Anerkennung. Bitte?
Aber auch erlauchte Geister verstehen Personenbegriff überhaupt nicht. Aber vor ein paar Tagen ein Interview mit Helmut Schmidt über die letzten Dinge der FAZ, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben.
Ja, habe ich gelesen.
Gesagt, nur primitivere Gemüter wollen alles, was sie nicht verstehen, personalisieren.
So, also da war ich wirklich also sehr verwundert.
Zitat Wisses kann man
das sagen. Kann man wirklich nur sagen. Ich fand, also das Ganze fand ich sowieso in sich schwierig, mit dem, also bis hin, dass man denkt, also eine Zeit, auch wenn er dort Urheber, also mit, also Herausgeber war, dann, also, und ich dachte, es wäre ironisch gemeint, dann ganz ernst gemeint, wer erklärt uns jetzt die Welt? Nicht? Also die Welt ist untergegangen mit dem Raucher der Nation, jetzt kommt das Weltende, nicht? Da kann man sich schon wundern. Und dann jetzt dieses Interview, was Sie dann da abgedruckt haben, wo er eben sowas schreibt, dass das eben primitiv sei, die Dinge zu personalisieren. Wenn ich sage, das ist genau der Anfang gewesen. Wir haben tatsächlich personalisiert und wir haben als Kinder lernen müssen, dass die Tische keine Seele haben. Zuerst haben wir gedacht, die sind böse, wenn man dagegen fällt mit dem Kopf oder so. Nicht? Und dann haben wir gelernt, dann, es gibt Dinge, die haben keine Seele. Weil unsere erste Erfahrung ist, sind Dinge, die Seelen haben. Mit denen hatten wir zuerst zu tun. Nämlich eben mit der Mutter im glücklichsten Fall und noch andere dazu. Also wir haben Dinge mit Seelen erlebt. Und dann wäre es komisch, wenn man nicht erstmal dächte, da wäre überall eine Seele drin. Aber wenn dann das Ende von Erwachsenwerden so ein Satz ist, wie da jetzt von Helmut Schmidt, dass er sagt, es ist primitiv, da anzunehmen, dass man da personifiziert, nicht? Das ist dann wirklich schmerzlich, wenn einer so erwachsen geworden ist. Da bin ich ja froh, dass also der Anführer meines Glaubens sagt, wir sollen wie Kinder werden. Das heißt ja nicht kindisch, sondern kindlich, nicht? Was dabei rauskommen soll. Und da hat dann der Vater von Robert Spähmann, hat ja ein Buch geschrieben über die Kind, Besinnung auf das Kind, eines der schönsten Bücher, was ich zu diesem Thema kenne, und wo er darauf hinweist, dass wir immer noch unsere Kinderaugen haben. Denn deswegen haben die Kinder so große Augen, weil die Augen von vornherein so groß sind, weil hinterher die Schädelhöhle, die Augenhöhle wird nicht größer. Also haben wir noch unsere Kinderaugen schon. Und dann spricht er eben davon, dass das Dasein des Kindes, der Becher des Daseins des Kindes nach oben offen ist und dass der Aufblick das Entscheidende ist beim Kind. Und dann hört er auf und sagt, so als ein bisschen Gag oder so zum Nachdenken, dass wir tatsächlich das, was sich nicht an uns geändert hat, was nicht gewachsen ist und erwachsen worden ist, wirklich unsere Augen sind. Das sind nur die Kinderaugen. Und deswegen hat man ja auch gesagt, die Philosophen sind so irgendwie gebliebene Kinder, weil die immer noch die Kinderfragen stellen. Was und warum? Anständiger Mensch macht das nicht als Wissenschaftler. Der fragt nicht wozu oder warum nicht und auch nicht was. Das habe ich von meinem Physiklehrer gelernt, dass er gesagt hat, wir haben es nur mit wie zu tun, nicht mit was. Da wusste ich, ich werde nicht Physiker. Nee, das war wirklich klar. Also, was soll das hier heißen? Glauben? Ja, ja, Glauben an das Sein, tatsächlich. Und zwar an Sein als personales Sein, als Bewusstsein. Sein ist Bewusstsein, sagt die Transzendentalphilosophie. Und Meister Eckhart hat ja dann gegenüber dem Seinsbegriff, der sonst bei Thomas und bei all den Leuten die Basis darstellt, Gott ist das Sein, hat er gesagt, nein, Gott ist das Bewusstsein. Weil er bei Sein auch schon selber eher so in der Richtung des Vorhandenseins nur denkt. So was heute ja verstanden wird, wenn man Sein hört, steigert man Sein nicht, was Goethe ja noch macht, wie wahr, wie seiend. Also, unsere Wahrnehmung, wie wir sie verstehen, das ist die Summe aller der Wahrnehmungen, deren Bewusstwerden uns und dem ganzen organischen Prozesse vor uns nützlich und wesentlich war. Also nicht alle Wahrnehmungen überhaupt. Das heißt, Wir haben Sinne nur für eine Auswahl von Wahrnehmungen solcher, an denen uns gelegen sein muss, um uns zu erhalten. Kein Widerspruch, das stimmt erstmal. Es ist also richtig, nur ist es nicht das Ganze. Denn das ist ja gerade die Frage, haben wir wirklich nur die Wahrnehmungen, die wir brauchen, um uns zu erhalten? Wenn es das alles wäre, das ist allerdings Neuzeit. Das ist Spinoza, der ausdrücklich formuliert, conatus entis est esse sum conservare. Es ist diese Grundgeneigtheit des Seienden, sich im Sein zu erhalten. Das nennt dann Spemann die Inversion der Teleologie. Dann ist der ganze Sinn des Lebens nur des Lebens erhalten. Und dass das dann keinen Sinn hat, das wird ja eigentlich ziemlich deutlich. Wenn das ganze Wozu des Seins nur die Selbsterhaltung ist, dann fragt man sich ja, wozu die ganze Wurstelei vom Morgen bis zum Abend. Und das ist genau das, was dann damals ja dann Camus anspricht, dass er sagt, morgens Montag, Dienstag, Mittwoch immer dasselbe, aufstehen, duschen, rasieren, was weiß ich. Irgendwann springt ein, sagte dann die Absurdität an, wozu das Ganze? Dass wir das,
ja, ne? Vielleicht kann man es noch nicht sinnhaft erleben, tun auch. Ja.
Wäre immer so noch, eben, und deswegen, ich muss schon fragen, wozu ich lebe.
Und der Danton lässt sich ja auch lieber auf das Schafott legen, als ja, dass er eigentlich den Alltag wirklich auf sich nimmt.
So ist es. Aber ich meine, das kommt doch nur von dort her, wenn ich tatsächlich nur den Alltag habe. Das heißt, die Frage, wozu ich lebe, ist unbeantwortet. Und das ist ja der Punkt. So, dass ich habe das immer auf diesen Satz gebracht, der noch auf so einem Kalenderblatt da stand, dass der Mensch das Wesen ist, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Also ich muss eine Antwort haben auf die Frage, wozu ich lebe. Das ist klar, ohne das wirft man es weg und das tun ja auch in unserer Gesellschaft zu viele, vor allen Dingen auch junge Menschen, dass die sich wirklich eben umbringen, weil sie sagen, wozu die ganze Wurstelei? Und dass dann die bloße Erhaltung keine Antwort ist, das sollte eigentlich auf zutage liegen. Und da wundere ich mich dann, wie zwischendurch er dann so bei allem Scharfsinn so blind wird.
Es scheint mir auch so zu sein, dass das Mehrwert schaffen, da hat ja auch der Marx wahrscheinlich recht, dass da so eine Tendenz ist, einfach einen Mehrwert schaffen,
ja,
zu wollen.
So ist es.
Aber in dem Moment, wo das eben materiell dann, da gibt es eben dann Grenzen.
So ist es, das kann es nicht sein. Das eben.
Auch ja. Noch ein anderer Mehrwert sein.
So ist es.
Sich nicht bezieht auf
genau
den materiellen Wert, also ja, die Übelkeit an dem nur materiellen,
ja,
Mehrwert, das mhm, ist ja auch weit verbreitet.
Das ist schon wahr.
Das ist ja fast schon, da kann man ja schon die Krankheit auch sehen.
Ja.
Wenn dann nicht was anderes dazu mhm, kommt.
Eben, und diese Krankheit, die gehört ja da hinein, dass man tatsächlich sagen muss, dass Freiheit heißt, also endliche Freiheit heißt, suchtgefährdet sein. Und dann nennt Hegel das die schlechte Unendlichkeit. Nicht? Wenn ich nicht die eigentliche Unendlichkeit erkennen kann im Begrenzten, dann lege ich das um ins Quantitative. Das ist dann im Erotischen der Don Giovanni. Oder so, nicht? Oder da beim Hesse dann da Gold, Narziss und Goldmund da, nicht? Wo man dann die fehlende Unendlichkeit im Gegenüber suchen muss in der Endlosigkeit der Verlängerung und der Ausweitung. Weil ich im Stofflichen nichts anderes habe als das Quantitative.
Da muss aber ein Verlust vorher hergegangen
sein. Ja, eben. Man muss es, genau diesen Anfang hat man dann vergessen, indem man das ja unmittelbar erfahren hat, die Person in der Stofflichkeit und das vorzieht. Bitte?
Das Traurige ist ja eigentlich, dass diese Krankheit sich im Intellektuellen fortpflanzt, wenn Sie an die Universität
ja
gucken, diese infinitesimale Verästelung und dieses Antragsunwesen, es geht ja immer nur ums Wie.
So ist es, da nur das.
Eine Veranstaltung, ja, da kam dann ein neuer Lehrstuhl für Inklusion bei den Sonderpädagogen und da wird gesagt, wir basteln jetzt inklusionsdidaktische Lehrbausteine. Sie klang irgendwie nach illusionären Legosteinen.
Ja, ja.
Die Leute haben keinerlei Sinn für die Absurdität der Situation.
So ist es.
Sagen, worum geht es uns?
Ja, ja.
Das
ja,
steht
ja.
Und es ist nur noch das reine, um den nächsten Förderantrag.
So ist
es,
ja, ja.
Das ist unglaublich.
Eben, das sind jetzt doch schöne Beispiele, eben leider nicht schöne, das verkehrte Adjektiv, ne? Für diese wirkliche Suchtcharakter, sobald ich den Sinn nicht sehe, das Wozu nicht da ist, dann geht es nicht weiter. Bitte?
Das gilt auch für, zum Beispiel für die Ökonomie jetzt zur Zeit, also ja. Wo Sie sagen, bei der Zentralbank, die quasi nur quantitativ alles macht,
ja.
Also, das ist so, dass die Leit, das
ja, ist so.
Mhm.
Es gibt ja Texte, wo der Nietzsche das schön sagt, zum Beispiel dieser berühmte Satz, wo er sagt, wer ein Wozu hat, erträgt fast alles wie. Nicht? Also auf die Leidensseite jetzt hingeguckt. Das weiß er dann auch wieder. Aber zwischendurch hat er es dann wieder vergessen bei so Sätzen. Nicht? Dass tatsächlich das Wozu das Entscheidende ist und dass das Fehlen des Wozu das Hauptproblem bei der Wissenschaft ist, dass sie das aus praktisch methodischen Gründen eben weggelassen haben. Und dann fehlt was. Also, es ist kein Zweifel, dass alle Sinneswahrnehmungen gänzlich durchsetzt sind mit Werturteilen. Durchaus. Und sagt er, nützlich, schädlich, folglich angenehm und unangenehm. Was da nicht vorkommt, sind jetzt die weiteren Stufen, die etwa dann Scheler entwickelt, dass er sagt, es gibt Gut und Böse. Und dann gibt es nochmal heilig und verrucht oder so ähnlich. Nicht? Diese Formen, die Werturteile sind ja nicht bloß die hier jetzt stehen, schädlich und nützlich und angenehm und unangenehm. Die einzelne Farbe drückt zugleich einen Wert für uns aus, obwohl wir uns selten oder erst nach langem ausschließlichem Einwirken derselben Farbe, zum Beispiel Gefangene im Gefängnis oder Irre, eingestehen. Deshalb reagieren Insekten auf verschiedene Farben anders. Einige lieben sie zum Beispiel Ameisen. Worauf er sich da bezieht, weiß ich nicht. Wie weit also die Ameisen da die Farben lieben, was er damit genau meint, aber dass tatsächlich Farben eine Rolle spielen, das ist ja wohl klar mit den Insekten und all dem. Nicht? Auch da würde ich nur wieder den Punkt ansprechen, dass dort die Farben im Dienst des Lebens stehen und dass ich auf dieser organischen Ebene nicht die Idee haben kann, dass ich ein Leben für die Farbe lebe. Also Künstler gibt es in diesem Sinn da eigentlich nicht. Sondern da steht die Farbe im Dienst des Lebens, wie beim Hochzeitsgefieder, aber nicht das Leben im Dienst der Farbe, wie beim Künstler. Also, dass das nochmal also eine neue Dimension dort annehmen kann. Das fehlt dann ja dort. Also, Misstrauen gegen die Selbstbeobachtung. Dass ein Gedanke Ursache eines Gedankens ist, ist nicht festzustellen. Auf dem Tisch unseres Bewusstseins erscheint ein Hintereinander von Gedanken, wie als ob ein Gedanke die Ursache des Folgenden wäre. Tatsächlich sehen wir den Kampf nicht, der sich unter dem Tisch abspielt. Ich glaube, da hat sich inzwischen Freud so überall in das allgemeine Bewusstsein hineingegeben. Da muss man nicht sagen, das war damals schon was Neues oder Wichtiges. Und das sollte man mitsehen, um es entsprechend tatsächlich zu respektieren. Aber das ist inzwischen in unserem allgemeinen Bewusstsein mit drin. Ich würde es nur wieder nicht so radikal sagen. Es gibt auch Gedanken, die aus Gedanken hervorgehen. Also so ist es nicht. Und zwar wiederum kann man anfangen im Fall auch der Assoziationen bloß. Und das ist dann sicher eher von etwas unterm Tisch. Aber dass es ja auch logische Fortsetzungen gibt, die gegeben sind, die von dort her ernötigt werden, so wie das eben dieses Volkswort sagt, wer A sagt, muss auch B sagen oder so. Nicht? Das geht einfach in Schritten weiter. Und im Dichterischen auch, man müsste bloß an diese schöne Stelle denken, die Karl Kraus so gelebt hat, wo der Faust der Helena das Dichten beibringt, nicht? Wo dann auch so ein Wort das andere gibt, dann im Reim eben, das Ufer ist, wo Gedanken landen, wenn sie einverstanden sind, nicht? Wie der Kraus dann da gesagt hat. Also, da müsste man nochmal gucken und drum, wenn man da jetzt umblättert, dass der Wert der Welt in unserer Interpretation liegt, dass vielleicht irgendwo noch andere Interpretationen möglich sind als bloß menschliche, dass die bisherigen Interpretationen perspektivische Schätzungen sind, vermöge derer wir uns im Leben, das heißt im Willen zur Macht, zum Wachstum der Macht erhalten, dass jede Erhöhung des Menschen die Überwindung engerer Interpretationen mit sich bringt, dass jede erreichte Verstärkung und Machterweiterung neue Perspektiven auftut und an neue Horizonte glauben heißt, das geht durch meine Schriften eben. Und das stimmt einfach. Klar. Wir lesen die Welt auf unsere Weise und auf unterschiedlichste Weise. Und die Frage ist, gibt es eben eine authentische Interpretation? Das ist ja das, was die Religionen behaupten und vertreten. Dass sie sagen, ihnen ist hier eine authentische Interpretation begegnet. Und in meinen Augen würde das zum Beispiel gehören zu einem religiösen Bewusstsein. Also ich meine, religiöses Bewusstsein müsste sich eigentlich danach sehnen, dass es eine authentische Klärung der Vielheit der Religionen gibt. Weil in vielen irgendwelche Fehler drinstecken, Missbräuche, Verschiebungen durch Menschliches, dass man sich eigentlich wünschen müsste, dass das irgendwo beantwortet wird. Das ist der Sinn dieses Buchs von Rana, des ersten Hörer des Wortes. Das waren Vorlesungen, die er in Salzburg gehalten hat damals, und wo er sagt, der Mensch ist also das Wesen, das nach der natürlichen Offenbarung durch die Schöpfung überhaupt und nach diesen verschiedenen Religionen mit ihren Offenbarungen, der ausschaut nach einem möglichen klärenden letzten Wort. Darauf haben wir kein Recht, sagt er dann ausdrücklich dazu. Wir haben kein Recht drauf. Die Antwort könnte auch in einem schlechthinigen Schweigen zu unserer Selbstzerstörung bestehen. Nicht, dass das einfach gesehen wird. Wir machen uns und die Welt zur Wüste, zerstören alles. Und das wird nur angeschaut. Und damit hat sich's. So wie also dann im Johannesevangelium gesagt wird, wer nicht glaubt, wird nicht gerichtet, der hat sich selber gerichtet. Sagt der johannische Jesus. Ich bin nicht gekommen zum Richten, sondern zum Retten. Wer nicht glaubt, hat sich selber gerichtet. Das muss nicht sein wie in der Sixtina, dass das also jetzt der Richter tut. Das ist eine Sicht, aber das ist nicht die johannäische. Nicht? Sondern hier wird es anders gesehen. Aber dass man das also erwartet und erhofft, die authentische Interpretation der Welt, genau wie wir eigentlich bei aller Furcht auch davor erwarten und uns sehen, dass wir authentisch erkannt und benannt werden. Das ist ja das Problem. Einerseits wollen wir erkannt werden, andererseits wollen wir das verstecken, weil wir nicht wissen, sind wir dann noch liebenswert oder so, nicht? Wenn das sichtbar wird. Aber an sich wollen wir ja beides, dass das dabei rausspringt, und das hat ja Balthasar so formuliert, wir erwarten den Blick der Liebe und der ist sowohl objektiv wie idealisierend. Und dass beides zusammengeht, das sei unsere tiefste Erwartung. Objektivierend und idealisierend. Indem der ganze Mensch gesehen wird mit seinen Möglichkeiten und seinen Absichten oder so, mit allem. Dass das hineingehören würde. Also das stimmt so, das geht durch alle seine Schriften durch. Die Welt, die uns etwas angeht, ist falsch. Und da sagen wir, was soll das jetzt? Ne? Ist falsch, das heißt, ist kein Tatbestand, sondern eine Ausdichtung und Rundung über einer mageren Summe von Beobachtungen. Sie ist im Flusse als etwas Werdendes. Warum soll das so sein? Warum soll ich nicht auch in begrenzten Erfahrungen einen Sinn des Geschmacks für das Ganze haben können? Dass das tatsächlich nochmal zum menschlichen Bewusstsein dazugehört. Die mittelalterlichen Autoren haben ja gesagt, dass die eigene spezifische Art unserer Erkenntnis die Was-Erkenntnis von Sinnlichem ist. Pardon. Also, dass wir bezogen sind auf äußere Dinge mit unseren Sinnen, aber dass das menschliche Erkennen heißt, dass ich in dem sinnenhaft Begegnenden das Was erkenne. Also in Begegnung mit einer Freundschaft erkenne ich, was Freundschaft ist. In der Begegnung mit einem Verrat erkenne ich, was Verrat ist. Also dass das Was, das reine Was, was ich dann auf den Begriff bringen kann, das in dem Sinnenhaften zu erkennen, das ist menschliches Erkennen. Und er sagt hier, nein, das ist falsch, das ist kein Tatbestand. Nein, es ist kein Tatbestand, sondern es ist das Was des Tatbestandes. Heute drückt man das wissenschaftstheoretisch so aus, dass man sagt, die Theorie baut sich nicht auf den Fakten auf, sondern die Theorie schafft die Fakten. Die Fakten kreieren ihren Namen im Licht einer Theorie. Sind das hier drei Punkte oder ist das ein Dreipunkt oder ist das ein Einpunkt und ein Zweipunkt? Das sind ja die Sachen, die die Theorie darüber macht. Und das ist schon einzuräumen. Und die Frage ist eben, gibt es da eine Vorgabe oder nicht? Die Schöpfungsreligionen sagen ja. Die sagen, die Schöpfung ist eigentlich ein Wort. Und muss also gehört werden, muss verstanden werden. Und dann sagt der Kusana, dass der Mensch dieses Ohr ist. Sagt zu Gott, du rufst ins Nichts, die Erde hört dich und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Der Mensch ist dieses Ohr, der das versteht. Er würde natürlich sagen, nein, das ist eine Ausdichtung. Ich würde sagen, es ist, mit welchem Recht kann er sagen, das ist nur eine Ausdichtung, wenn wir eben erkennen, auch wenn wir sie nicht lesen können, dass etwas eine Schrift ist. Wie zum Beispiel die etruskische Sprache oder eben die Hieroglyphen oder so, wo wir schon lange wussten, das ist eine Schrift, nur konnten wir sie nicht lesen.
Aber es bleibt doch die Frage, was ist das für ein Wort?
So ist es.
Und ist es nicht so groß, da würde ich jetzt eben dann vielleicht doch zurückgehen, da wo er die Absicht etwas schmälert, wie der Goethe, nämlich, das hat er wahrscheinlich von Goethe alles geschehen, ja, mit der Absicht hier.
Welche Seite?
Die Seite davor, 78.
Ja, ja, 78, richtig, da haben wir die Absicht.
Die
ja.
Absicht, und der Goethe sagt ja, man spürt die Absicht und ist man
verstimmt. Ist man verstimmt. Ja, ja.
Und dieses Wort, das ganz ursprüngliche Wort, müsste man größer ansetzen als jetzt mit kleinen Absichten.
Ja.
Das wird ja leider auch gemacht.
So ist es. Also in meiner Sprache nenne ich das immer, dass der Gedanke und den Hintergedanken nochmal, dass der in uns drinsteckt. Also wir tun etwas und das ist erstmal ein Gedanke, aber wir kennen tatsächlich unsere Hintergedanken, schon die eigenen, die des anderen nicht genügend, aber unsere eigenen nicht. Also in welchem Geist ich sowas mache, das ist genau das Problem, meine ich, der Leiblichkeit, dass wir eben etwas sagen erstmal und dann ist schon das Wort erstmal missverständlich. Also das ist der erste Punkt, was bedeutet ein Wort? Und dass das eben für den einen dieses bedeutet, für den anderen anders, das kann man durch Lexika versuchen zu klären oder man erklärt es dadurch, habe ich immer gesagt, dass ich von der Sprache weggehe in die Terminologie. Und die reine Terminologie besteht dann überhaupt nur noch aus Zahlen. Also wenn ich nachdenke, was ist mit Wasser gemeint zum Beispiel? Und dann sage ich mal, derjenige, der fast mal ertrunken wäre, hat ein anderes Verhältnis dazu, als wer fast verdurstet wäre. Und was da die Wasserflöhe denken, weiß ich nicht. Also dass man einfach hier schon sieht, dass das schon unterschiedlich ist. Wenn ich sage H2O, ist die Luft raus, das heißt noch nicht ganz. Weil wenn ich sage H2O, Sauerstoff, dann ist wieder sauer und süß. Wenn ich also nur die Zahl behalte, dann ist es glatt. Oder wenn zum Beispiel Arbeit, was ist Arbeit? Selbstverwirklichung, Selbstgestaltung, Weltgestaltung, Strafe, Übung, sage ich Kraft mal Weg und dann ist es klar. Also ich kann die Dinge hier so auf eine Terminologie bringen, dass sie eindeutig werden. Dann sind keine Hintergedanken mehr und der Gedanke ist völlig klargestellt. Aber sobald das von Menschen kommt, taucht das, was ich jetzt, was Goethe da Absicht nennt und ich Hintergedanke nenne, dass hier eine Dunkelheit nochmal auftaucht, die auch mir selbst nicht bekannt ist. Ich kann die äußeren Dinge erfüllen, zum Beispiel das Juristische. Handschlag auf dem Viehmarkt und die Kuh ist verkauft. Aber in welchem Geist das geschieht, dann kommen die Leute aus dem Standesamt raus, aber in welchem Geist das jetzt wirklich Liebe ist und wie viel dabei Selbstsucht oder so etwas ist, das weiß man von sich selbst nur in Grenzen, weil man ja über jede Gewissenserforschung wieder nochmal eine Gewissenserforschung machen müsste. Bis man verrückt wird. Wir müssen so irgendwie schon um uns Bescheid wissen, aber wir müssen wissen, dass wir es nicht wirklich wissen. Das ist also nur eine moralische Gewissheit. Es gibt hier keine unbedingte Sicherheit. Und deswegen habe ich immer darauf hingewiesen, dass wir im Deutschen das Wort sicher mit dem Tod verbinden, todsicher. Sagen wir, das Leben ist eigentlich immer riskant. Und jede Suche nach Sicherheit verringert die Möglichkeiten des Lebens, wie zum Beispiel jetzt unsere Abschottung, alle möglichen Sachen, die wir machen, wie das an allen Ecken ja die Freiheit einschränkt und das Leben aufhebt. Da hat er schon recht, dass da dieses Gewagtsein da drinnen steckt und all die Dinge, nicht? Das heißt, man ist nur sicher in Gefahr, sagt er dann, gewagtes Kind, nicht? Man ist nicht sicher anders, dass das dann nochmal mit hineingehört. Und da geht es also dann nicht bloß um Rundung oder Ausdichtung, sondern es geht darum, wage ich die Entscheidung, ist immer eine Entscheidung, wage ich die Entscheidung für eine bestimmte Interpretation. Und das Problem ist, dass eine Entscheidung heißt entweder oder. Gründe gibt es aber immer sowohl als auch und für und wider. Und das ist in meinen Augen also da das Hauptproblem, weswegen also Entscheidungen immer so gefährdet sind, weil dieser Sprung da drin steckt. Und diese Gefährdung nenne ich dann Ideologie in meiner Terminologie. Ideologie ist ja an sich ein Wort aus der Sozialphilosophie. Eben Ideologie in diesem negativen Verständnis, Sätze, die die herrschenden Verhältnisse legitimieren sollen. Aber ich nehme es fürs Individuum, sage ich, Ideologie ist, ein Ideologe ist jemand, der behauptet, er hätte 100% Gründe für seine Entscheidung.
Aber das lässt sich ja nicht sagen über das ursprüngliche, über das Wort am Anfang.
Überhaupt nicht.
Das ist ja so konzentriert, dass es, glaube ich, eben das entweder oder nicht gibt.
Eben,
weil das ist,
so.
Das ist Bewegung und Stille, alles in einem. Also das ist so eine Konzentration, wie sie unvorstellbar ist. Also ja. Kann es nicht.
Eben, die ist aber nur in diesem Punkt, nur in diesem, eben, ganz nur im Anfang. Schon im nächsten Moment nehmen wir dazu Stellung. Also, wenn ich geweckt werde, wache ich auf. Wenn ich geschaffen werde, bin ich da. Das nennen manche Leute ein Seinsgehorsam des Geschöpfs oder so. Nicht? Wir wurden nicht gefragt und wir haben nicht eigentlich zugestimmt, sondern wir haben eben angefangen. Aber im nächsten Schritt schon können wir zu diesem ersten Urja Stellung nehmen. Das heißt, Mensch sei im Unterschied zum Tier. Also ich habe dann immer schon Ja gesagt, aber ich kann dieses Ja nachträglich durchstreichen.
Oder die Erschütterung leben.
So ist es.
Ja, was ja. Dann keine intellektuelle Antwort nur ist drauf, sondern ein...
Das hatte ich gemeint. Nee, ich meine nicht das Intellektuelle hier, sondern wirklich der Mensch als Ganzer, der eben jetzt da ist und sich dazu verhalten muss. Das kann ich dann intellektualisieren, da bin ich bei den berühmten 3-4 Fragen von Kant. Nicht? Aber Kant macht ja ganz deutlich, dass wir die Fragen schon vorher nicht bloß gestellt, sondern auch immer schon beantwortet haben, ohne sie intellektuell durchgedacht zu haben. Müssen wir nur unser Leben angucken, wofür haben wir Zeit, welche Werte stellen wir untereinander, woher bauen wir das auf und eben, was glauben wir, dass wir wissen können, was glauben wir, was wir tun sollen oder so. Das kann man, sodass wenn man anfängt zu philosophieren, man eigentlich schon auf seine unbewusste vorherige Philosophie trifft. Denn das haben wir. Wir haben die Fragen, nochmals gesagt, nicht bloß immer schon gestellt, sondern auch immer schon beantwortet. Und sodass die eigene Beschäftigung damit ein zweites Umgehen damit jetzt ist, das da auftaucht. Und da haben wir schon im Ganzen, da ist eben die Frage, was ist da schon passiert oder abgelaufen? Und da sieht es so aus, dass da schon eine Menge abgelaufen ist, zum Beispiel an so einem simplen Punkt wie, dass eben der eigene Hunger eine physische Frage für uns ist und der Hunger anderer eine moralische Frage. Und die moralischen Fragen uns ferner liegen als die physischen. Das ist einfach ein Faktum. Und die Frage ist, ist das das Wesen von Geschöpf oder wird das eigentlich nur erklärbar, wenn man diese unerklärliche Theologumenon damit heranzieht, Erbsünde genannt. Was heute die Theologen zum großen Teil gar nicht mehr vertreten wollen, weil sie sagen, das ist ja absurd und was soll das. Aber wo Pascal gesagt hat, die ist zwar völlig unverständlich, aber ohne die sind wir noch unverständlicher. Ist das wirklich das Wesen von Endlichkeit, dass uns das Physische näher ist als das Moralische?
Ich denke, wenn jemand nicht gelernt hat, mit dem Hunger umzugehen, dann ist natürlich der Hunger dann so vorrangig.
So ist es.
Aber es gibt ja bestimmt auch Menschen, die gelernt haben, damit umzugehen.
Und so ist es. Und da ändert sich, genau. Und wir, wenn so Punkte sind, wo Jesus sagt, das Leben ist zum Beispiel mehr als die Kleidung oder so etwas, dann würde ich sagen, es gibt schon Höhepunkte des Lebens, wo der Mensch tatsächlich in die richtige Ordnung fällt und sieht, es ist völlig klar, dass die moralische Frage wichtiger ist als die physische. Zum Beispiel, wenn er sein Leben aufs Spiel setzt für jemand, wenn er seinem Gewissen treu bleibt, da genau passiert das ja. Also sonst so in unserem normalen Leben sind wir in der Gefahr, also das Physische dem Moralischen vorzuordnen. Aber es gibt eben dann wirkliche Spitzensituationen und die muss man dann, jetzt etwas pathetisch gesagt, sogar dann als Gnade betrachten eigentlich, weil ohne diese Dimension des Ernstfalls wäre man da gar nicht drauf gekommen, sondern hätte weiter so einfach so weiter geschlampert. Dass man hier jetzt tatsächlich vor die Entscheidung gebracht wird, und das sind ja dann so die Inhalte von eben Fantasy-Literatur oder so, dass Menschen in solche Situationen gebracht werden, eben wie zum Beispiel der Hobbit, der eben da nicht weiter im Vergnügen da leben kann, sondern der muss jetzt da runter und muss da diesen blöden Ring da in den Berg werfen, nicht? Anstatt lieber friedlich zu Hause zu bleiben, wo wir also genötigt werden, wie man so schön sagt, über uns hinauszuwachsen. Nicht, da taucht ja das dann auf, diese Möglichkeiten. Das wünscht man sich eigentlich nicht, nicht. Aber wenn es geschieht und glückt, ist es also eine Gnade und dann kann man auch hinterher dann dankbar sein. Aber es ist halt sowas, ja, ja. Und sowas würde ich hier gern eben auch, also deswegen trage ich sie hier dazu. Er hört ja einfach so auf mit dieser Sache, dass es da bloß um das Werden und die Erhaltung geht, wo ich sage, nein, nein, das geht also schon noch einen Schritt weiter, was hier gemeint ist. Dass wir ja wirklich aus uns herausgerufen werden, über uns hinaus. Und das müsste ihm ja wieder gefallen, nachdem er ja gerade sagt, der Mensch muss überwunden werden und er muss weiterkommen. Natürlich, Selbstüberwindung, dass das dahin gehört. Also, dass das Wachstum da unbedingt gegeben ist. Da bin ich mit ihm ganz einig, dass wir da nicht stehen bleiben können, sondern dass wir da weitergehen müssen. Und das ist die grundsätzliche Situation. Die Ethik überfordert uns, aber sie zu lassen, unterfordert uns. Und deswegen haben ja so Leute gesagt, das ist das Problem mit dem Menschsein. Nicht? Man muss Gott sein, um ein richtiger Mensch zu sein. Sondern die Leute zum Blick aufs Christentum. Nicht? Kein Kunststück, dass wir es nicht so richtig schaffen. Nicht? Weil wir wirklich so dazwischen stehen.
Ja, man kann aber ganz klein anfangen, zum Beispiel ja. Worte nicht für Ausreden benutzen.
Zum Beispiel.
Da bin ich schon auf einem anderen Level.
Das ist aber das schon ist was.
Das ist schon sehr einfach.
Ja, ja, natürlich. Ja, einfach ist richtig. Nicht leicht, aber einfach.
Aber das
ja. So ist es, so ist es. Genauso, genauso. Nee, Sie haben völlig recht. Das ist, man könnte wirklich mit diesen Schritten anfangen. Und an sich ist genau das, was dort hingehört, dass es auf jeden Fall gibt es keinen Gleichstand, sondern es gibt nur ein mehr oder weniger, so wie das der Volksmund auch von der Liebe sagt. Es ist wie der Mond. Wenn er nicht zunimmt, nimmt er ab. Es gibt kein Stehen. Es kann nur außen aussehen wie Stehen, weil eben dem Druck widerstehen, das verlangt schon ein Mehr, damit es gleich bleibt. Aber wirkliches Gleichbleiben ist schon ein Minderwert. Wird schon führt zur Minderung. Und deswegen stimmt das, also entweder wir sind überanstrengend oder wir kommen unter unser Niveau. Und deswegen ist so das Sollen so ein wichtiges Wort und sagt der Kant, Freiheit heißt Sollen. Sonst gibt es nicht. Die Leute denken immer, Freiheit heißt, dass man also alles Mögliche machen kann. Nein, Freiheit heißt Sollen. Sagt er so, der Grundding der Sitten, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei, heißt sein Satz. Also das Sollen ist es, das da gehört. Und insofern ist es tatsächlich so, es geht also hier nicht um verschiebende Falschheit, sondern es geht um ein immer tiefer in die Wahrheit eindringen. Er muss es nicht so formulieren, wie er es hier tut, dass er sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern immer nur sich verschiebende Falschheit. Warum soll ich nicht sagen, es wird eine immer tiefere Wahrheit? Es ist schon das erste Wahr. Das kann man doch sagen, wenn eine Beziehung längere Zeit bestanden hat, dass man sagen kann, was wir da am Anfang geahnt haben, das ist tatsächlich die Wahrheit, wie wir jetzt sehen, oder bei einem geglückten Werk, sei es jetzt ein Theaterstück oder ein Buch oder ein Bild, dass man sagen kann, es ist wirklich das geworden, was da so geträumt worden ist vorher. Das gibt es doch.
Ja, das schon, aber ich hätte da eine Frage, dass es das gibt, vielleicht steht das gar nicht in Frage, aber jetzt in der Beschreibung, wir sagen ja meistens erst danach, das ist die Wahrheit. Ja.
So ist es.
Aber es gibt natürlich, und dann kann es ja schon sein, dass man wieder von diesem ursprünglichen, von der ursprünglichen Einsicht relativierend
wieder weggerutscht ist.
Ja. Aber davor natürlich ist es klar, dass es ganz authentisches gibt, die Wahrheit.
Ja.
Eben in der Beschreibung sagt man dann.
Es ist wie das Problem, so ist es, so ist es, ja.
Und das ist selten gegeben, dass einer das unmittelbar sagen kann.
Das stimmt. Also er selber auch nicht, eigentlich nur andere, glaube ich. Er selber kann einfach nur dankbar sein.
Ja.
Und andere können das dann sehen und sagen.
Die beschreiben es als Wahrheitserlebnis.
So ist es.
Was ja in der Beschreibung nicht jetzt falsch ist.
Nein.
Aber es ist eben nicht mehr.
So ist es. Es ist nicht dasselbe. So ist es. So ist es. Und anders ist es nicht zu haben. Also ich stimme ja den Fakten zu, die er schreibt. Ich bin ja nur gegen seine Bewertung. Warum muss ich das, weil das noch weiter wachsen kann und tiefer werden, warum muss ich das dann falsch nennen, statt zu nennen, es anfängliche Wahrheit zu nennen? Und das haben die nicht für den, ich glaube doch für den Kollegen Schäffler, meine ich, der hat ja nicht eine Festschrift und diesen Titel, oder ein Buch, das jemand über ihn geschrieben hat, über Veritas Semper Major. Also in diesem Titel erinnert daran, dass es ja dieses Buch von Pschivara gibt über die Exerzitien, Deus Semper Major, Gott der immer Größere. Und ich meine, das ist wenigstens ein Aufsatz, aber ich glaube sogar ein Buch, und zwar eben für Schäffler irgendwann geschrieben worden ist mit dem Titel, weil der es ja immer mit der Wahrheit hat und mit dem Dialog oder so, dass es dort heißt Veritas Semper Major, dass die immer noch mal größer ist und immer noch mal tiefer erkannt werden kann. Ich kann jede Meditation noch mal vertiefen. Da muss ich nicht sagen, die erste war falsch. Sonst ist es dann so. Also da würde ich sagen, sei doch hier mal ein bisschen dankbarer und tu nicht bloß so, wie du hier da loslegst. Also voller Kummer, dass er noch nicht weitergekommen ist. Ich muss auch schon mal froh sein, was überhaupt erstmal da ist. Und das sehen. Und da kommt er ja beim nächsten Mal, sehen Sie, geht es weiter, da steht zur Geburt der Tragödie. Das ist ja auch bezeichnend, dass er in diesen Jahren sehr stark sich immer nochmal zurückbezieht auf dieses sein erstes Werk, das ihn da wissenschaftlich unmöglich gemacht hat und ihm so die Hörer genommen hat und seine Reputation, dass er hier dazu Stellung nimmt und das nochmal aufnimmt. Und das werden wir dann sehen, wenn wir das nächste Mal weitermachen. Das ist einfach in 14 Tagen wieder. Vielen Dank. Und hat da jetzt jeder...